Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix.
Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Podcast-Fans. Es ist wieder soweit. 120, sag ich mal. Das ist nämlich die Folge, die wir heute hier produzieren. Die 120. Folge des Sportpodcast Einwurf. Und wir wollen natürlich bei der Tradition bleiben, erstmal die geschätzte Kollegin vorzustellen. Ich rufe nach Darmstadt. Wir sind wieder übers Studio verbunden und sage Hallo und Moin Moin, liebe Olivia.
Hallo Sebastian, Moin Moin. Heute mal nicht ganz so früh, ne? Beim letzten Mal ja irgendwie morgens, da war ich noch ein bisschen müde. Ich hoffe, du bist fit, gesund und munter.
Ich bin fit, ja, das ist so. Und ich hoffe, du bist es auch. Morgens ist ja nicht ganz so unsere Zeit, aber wir haben eigentlich, glaube ich, schon jede Sendezeit so genommen, wie sie kommt. Ich denke immer nur an unsere Nacht-Podcasts, wenn dann irgendwie über einen Teich nach Amerika oder zu den Olympischen Spielen irgendwo nach China geschaltet wurde. Da haben wir es heute, glaube ich, viel, viel einfacher. Und ein kleines Jubiläum haben wir auch, 120. Und ich habe mal nachgerechnet, so 140 Gäste waren es ja immerhin bisher.
Ja, das stimmt. Also das ein oder andere Mal hatten wir ja sogar mehr als einen Gast im Podcast. Und ja, wenn wir heute von nur einem Podcast sprechen, es ist zwar eine Folge, aber wir haben ja heute schon auch ein bisschen ein Special am Start.
Ja, du sagst es. Zwei Damen und ein Herrn macht insgesamt 5 Personen. Das ist auch etwas ja Neues, was Besonderes. Das werden wir sicherlich so auch nicht so häufig haben. Und was wir schon vorwegnehmen können, wir werden heute über eine herausragende Stiftung sprechen.
Ja, du sagst es. Wir hatten ja schon mal das Stiftungsthema zur 100. Folge, glaube ich. Mhm. Da habe ich ja gar nicht mit gerechnet, dass wir tatsächlich noch 20 weitere Folgen machen werden.
Oh, da enttäuscht du mich jetzt aber ein bisschen.
Aber das hat uns ja auch sehr, sehr gut gefallen. Da waren wir ja bei der Stiftung Hände für Kinder in Hamburg live. Und tatsächlich war ja auch Bernd Wehmeyer mit in der Runde dabei. Und es war, ja, hat großen Spaß gemacht.
Korrekt, es war also eine Kombination so aus Fußballer-Vergangenheit in Kombination mit Stiftungsauftrag. Kann ich mich auch noch sehr, sehr gut erinnern. Und damals waren wir im hohen Norden unterwegs. Heute sind wir mehr im Süden unterwegs. Und wir schalten gleich nach March beziehungsweise nach Freiburg. Und ich möchte unseren Hörerinnen und Hörern unsere heutigen Gäste gerne vorstellen. Sie studierte BWL und Tanzpädagogik und ist gelernte Bürokauffrau. Und sie ist Vorsitzende der Stiftung und des Stiftungsvorstands, um den es gleich gehen wird. Außerdem gibt sie Kindern Ballettunterricht und sie stammt, wie ihre Stiftung, aus diesem schönen Ort March. Darüber wird auch noch zu reden sein. Und sie ist Mutter von 2 Söhnen, was auch ganz wichtig ist, denke ich.
Allerdings. Ja, unser zweiter Gast wurde 1994 in Freiburg im Breisgau geboren. Haben wir eben schon gehört, im schönen sonnigen Freiburg. Im Alter von 11 Jahren wechselte er in die Freiburger Fußballschule. 2 Tage nach seinem 18. Geburtstag debütierte er für den SC Freiburg in der Fußball-Bundesliga und erzielte gegen den FC Augsburg den Siegtreffer. Ja, 2014 wurde er im zarten Alter von 20 Jahren Fußballweltmeister in Brasilien. Da kann sich jetzt vielleicht schon der ein oder andere was dahinter vorstellen. Und 2016 gewann er die olympische Silbermedaille. 2017, darauf das folgende Jahr, den Confederation Cup. Und im gleichen Jahr, auch 2017, holte er mit dem BVB den DFB-Pokal in Berlin. Und ja, im Sommer 2022 kehrte er dann zu seinem Jugendclub SC Freiburg zurück.
Ja, die meisten wissen natürlich schon, worum es geht und um wen es geht. Aber wir haben auch noch einen dritten Gast, eine Dame. Und sie engagiert sich für die Stiftung, über die wir heute reden wollen, auch schon seit einigen Jahren. Ist befreundet mit den beiden Stiftern und sie ist selber auch ehemalige Profifußballerin, spielte für den SC Freiburg in der Bundesliga. Außerdem kickte sie für die deutsche Polizeifußballmannschaft. Da musste ich selber ein bisschen lernen und holte mit ihr sogar den Europameisterschaftstitel. Mittlerweile arbeitet sie als Co-Kommentatorin und als Expertin für den Pay-TV-Sender The Zone. Ja, und jetzt müssten Sie alle drei uns zugeschaltet sein und wir freuen uns, Sie kennenzulernen im Sportpodcast Einwurf. Wir begrüßen Christina Ginter, Matthias Ginter und Carmen Höfling. Moin, moin.
Hallo.
Hallo.
Hallo. Hallo, ihr drei. Mensch, ich möchte was sagen, eine ganz kuschelige Runde. Die Temperaturen werden ja immer kälter. Ich freue mich sehr, dass ihr heute bei uns seid. Wir haben es ja eben schon angesprochen, ganz speziell mit 5 Leuten. Und bevor wir gleich auf die herausragende Stiftung zu sprechen kommen, möchten wir ganz kurz natürlich noch mal ein wenig persönlich werden und vielleicht zu Beginn. Christina, ihr habt ja 2018 geheiratet. Da muss ich doch mal ganz neugierig nachfragen, wie lange kennt ihr euch denn schon?
Ja, wir kennen uns schon relativ lange, der Matze und ich. Wir kommen ja, wie von euch schon so schön gesagt, aus dem sonnigen Ort March. Das ist so ein kleiner Vorort von Freiburg. Sind da beide aufgewachsen und ja, der Ort ist jetzt nicht so groß. Sprich, man kennt sich schon seit klein auf und ja, so richtig gefunkt hat es dann 2015. Genau.
Ist sehr das so, schön. Wie man sich das so in der Schule so vorstellt, man geht schon zusammen irgendwie in dasselbe Schulfach oder in dieselbe Schule und begegnet sich schon ständig und dann kommt irgendwann erst dieser Impuls, dass es funkt. War das bei euch auch so?
Ja, ich muss da einhaken. Wir sind tatsächlich nicht auf dieselbe Schule gegangen. Also mal, ich habe zwei Schulen und wir sind genau in die unterschiedlichen Schulen gegangen. Ja, nichtsdestotrotz gab es natürlich auch viele Aktivitäten in diesem Ort, welche für alle Kids bestimmt waren. Und ja, es hat einfach so ein bisschen gebraucht, beziehungsweise ja, damals waren wir auch noch Kinder und dann ist jeder erstmal so seinen eigenen Weg gegangen. Ich habe studiert und Matze hat seinen Fokus im Fußball gelebt und ja, dann haben wir uns später nochmal gesehen oder sind uns über den Weg gelaufen. Ja, und dann hatten wir uns doch ganz toll.
Super.
Sehr schön. Da muss ich aber noch nachfragen, Matze, ich vermute, Christina ist dir ja schon früh aufgefallen.
Ja, natürlich.
Also quasi lieber auf den ersten, den zweiten Blick.
Direkt, ja. Also ihr habt es ja auch gerade schon gesagt, es hat sich dann so ein bisschen zwischenzeitlich mal verlaufen. Aber ja, früher gab es ja diese Portale SchülerVZ und Facebook. Gut, Facebook gibt es immer noch, aber das war ein bisschen aktiver früher. Da war man natürlich trotzdem befreundet und war immer auf dem Laufenden. Und ja, wie gesagt, als man sich dann nach ein paar Jahren ja mal wieder offiziell gesehen hat, dann ja, dann war es soweit.
Ja, vielen Dank, dass ihr uns ja an eurer, sag ich mal, Kennenlerngeschichte oder mitgenommen habt. Liebe Carmen, jetzt wollen wir natürlich auch noch mal zu deiner Vorgeschichte kommen. Du kennst die beiden ja auch schon länger, um vielleicht auf die Stiftung zu sprechen zu kommen. Du bist auch seit der Gründung, seit 2018 mit dabei oder woher kennt ihr euch so gut?
Nein, also wir kommen ursprünglich gerade 6 Kilometer von ja, voneinander wohnen wir weg. Also ich komme aus Böttingen, auch ein Vorort von Freiburg und das ist gar nicht so weit. Und ja, ich sage dann immer, Freiburg im Umland ist ein Dorf, da kennt man sich dann vor allem aus dem Fußballbereich. Und ja, ich habe ja auch in Freiburg gespielt, da kannte man die Namen und so weiter, aber letzten Endes hat man sich dann irgendwie in Freiburg über Kaffee trinken und irgendwann eine Einladung zu der Matthias Ginter Stiftung näher kennengelernt und angefreundet. Und ja, da bin ich sehr happy drüber, dass ich die beiden ja jetzt auch so für als Freunde für mich gewinnen konnte.
Mhm. Klasse. Ja, und wir sind happy, um das Stichwort aufzugreifen, dass wir heute über eure Stiftung, liebe Christina, lieber Matthias, sprechen können und dürfen, weil es wirklich eine besondere Stiftung ist, in dem Sinne, dass wir es auch heute mal ein bisschen rausarbeiten wollen, auch uns ein bisschen Zeit nehmen, hinter die Kulissen zu schauen. Und ich würde gerne auch zu Beginn, liebe Christina, mit dem Stiftungszweck einmal anfangen. Ihr unterstützt geistig, körperlich und sozial benachteiligte Kinder. Das kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Und das im jugendlichen Alter bis, ich sag mal, zu einem Alter von 18 Jahren. Was hat euch damals den Impuls gegeben, euch bewegt, auch genau diesen Stiftungszweck euch auszusuchen?
Ja, Matthias und ich waren schon öfters in sozialen Einrichtungen unterwegs, auch bevor wir selbst eine Stiftung gegründet haben. Und ja, klar, Kinder sind natürlich immer, die wachsen einen am Herz. Wir waren oft in der Kinderklinik hier in Freiburg zu Besuch. Und da sieht man natürlich auch die ganzen, ganz, ganz kleinen. Und ja, uns war das dann immer so ein Anliegen, nochmal hinzugehen oder noch ein bisschen mehr zu machen. Und irgendwann kamen wir aber doch mal an einem sehr betrübten Tag dann aus der Kinderklinik und haben gesagt, so jetzt müssen wir wirklich mal richtig was anpacken, weil ja, es sich dann schon immer ein bisschen schwierig, diese Schicksale auch zu sehen, auch das zu verarbeiten. Also das hat schon an uns gearbeitet und irgendwann haben wir gesagt, okay, lass uns doch vielleicht doch eine Stiftung machen. Und dann war natürlich klar, wenn dann für die Kinder. Also die haben wir jetzt die ganze Zeit besucht, begleitet und es war uns ganz klar, wenn wir eine Stiftung machen, dann soll es auch genau den Kids zugutekommen.
Ja, und gab es auch gleich so eine Einigkeit, Matthias, dass ihr da auch irgendwie auf einem Nenner wart oder hattet ihr mehrere Ideen, dass das dann irgendwie erstmal so ein bisschen auch abgewogen wurde, welche Idee dann in die Umsetzung geht?
Also von dem Track her waren wir eigentlich relativ schnell einig, ja, dass wir das auf jeden Fall für die Kinder machen wollen, auch in Freiburg und der Umgebung. Mhm. Da war natürlich erstmal so ein bisschen die Bedenken, schaffen wir das so zeitlich oder schieben wir das? Es gibt ja auch viele, die erst nach der Karriere eine Stiftung gründen. Ja. Da haben wir uns dann aber auch einstimmig auch dagegen entschieden, weil ja Hilfe ja jetzt auch benötigt wird. Da gab es dann auch so ein paar Abwägungen, aber grundsätzlich hatten wir eigentlich schon dieselbe Idee, dieselbe Meinung auch dazu, das dann auch sofort umzusetzen, sofort für die Kinder zu machen, sofort eben auch hier im Umkreis zu machen, weil wir auch beide hier aus der Gegend kommen. Mhm. Deswegen waren wir da eigentlich schon einstimmig dabei.
Ja, nun ist es ja so, dass im Mittelpunkt Projekte stehen, die vor allen Dingen auch Bezug zu Sport haben, zu Bildung, zu Erziehung. Was heißt das genau? Also wie sucht ihr, Christina, eure Projekte aus? Welche Kriterien sind da vor allen Dingen euch wichtig?
Ja, also man muss sagen, die meisten Anfragen, die kommen quasi an uns, die werden an uns herangetragen. Es gibt tatsächlich auch hier in Freiburg oder auch in Deutschland, ich glaube, das ist immer was so ein bisschen unter den Tisch fällt, auch wirklich sehr, sehr viele Kinder, die Hilfe benötigen. Da werden einfach die Anfragen uns geschickt, wir schauen uns alles an und dann werden natürlich erstmal die Kriterien geprüft, wie alt sind die Kinder, welche Beeinträchtigungen liegen vor. Dann müssen wir natürlich auch schauen, dass das zu unserer Stiftung und unsere Stiftungssatzung tatsächlich passt. Das ist auch immer, man wird da sehr streng überprüft auch tatsächlich, dass die Stiftungssatzung eingehalten wird.
Ja.
Und wenn die Kriterien dann passen, also wenn die Kinder tatsächlich eine Beeinträchtigung haben, sei es jetzt geistig, körperlich oder sozial benachteiligt sind. Und wenn sie noch unter 18 Jahren sind, das ist auch tatsächlich sehr wichtig jetzt bei uns, dann kommen sie in die engere Auswahl und dann müssen wir einfach auch schauen, okay, wie dringend ist der Bedarf, muss das aktuell gemacht werden, hätte es gegebenenfalls noch ein bisschen Zeit und wir schieben erstmal ein anderes Projekt vor. Das passiert aber tatsächlich selten, also meistens versuchen wir dann schon sehr schnell Hilfe zu leisten und ja, wenn die Kriterien alle passen, dann sind wir da auch immer sehr, sehr schnell mit dabei.
Ja, wenn man sich damit beschäftigt, auch mit eurer Stiftung, dann sieht man, da gibt es ja auch so Kooperationen, also zu Schulen, zu Universitäten oder zu Einrichtungen, die sich also quasi mit euch da auch auf einem gemeinsamen Weg machen. Wie wichtig ist das, dass da also auch so eine Verbindung dann auch erstmal über einen längeren Zeitraum sich aufbaut?
Ja, super wichtig. Wir arbeiten von Beginn der Stiftung an mit der Uniklinik ganz eng zusammen. Das ist super wichtig, das Personal auch zu kennen, aber natürlich auch die Kids, die wir langjährig betreuen, die Geschichten dahinter und sich einfach auch so ein gewisses Netzwerk aufzubauen. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass wir nicht nur mit Einrichtungen wie eine Uniklinik kooperieren, sondern auch mit anderen Stiftungen. Und kann natürlich schon mal der Fall eintreten, da dürfen wir nicht helfen, auf rechtlichen Gründen, aber wir wissen ganz genau, okay, Leute, bitte geht zu dieser Stiftung, hier ist die Nummer, die Ansprechpartner und die können euch weiterhelfen. Und das ist natürlich auch ganz schön, dass da einfach so ein Netzwerk entstanden ist und ja, das für jeden Fall, zumindest ich glaube in 98% der Fälle, gibt es wirklich eine Lösung, die wir da finden können.
Ja, Stichwort Lösung. Also ich habe mich so ein bisschen mit euren Projekten beschäftigt, fand sehr schön, Tabletts für den Frühchenverein oder auch das Schulranzenprojekt. Sind das so Dinge, die im Prinzip euch dann auch so anspringen? Also das ist ja nicht ein Allerweltsprojekt. Gerade Tablets für einen Frühchenverein, kannst du vielleicht mal kurz schildern, was steckt dahinter?
Ja, also wir waren selber oder sind Eltern von einem Frühchen gewesen, der Matze und ich. Unser erster Sohn kam auch etwas zu früh zur Welt. Gott sei Dank ist nicht ganz so schlimm, aber das hat uns natürlich dann auch schon persönlich tangiert, dieses Thema. Wir waren auch auf der Frühchenstation und mussten da auch einige Zeit verbringen. Und da gab es natürlich noch weitaus schlimmere Fälle. Und es hat uns auch total berührt. Und es hat uns natürlich auch berührt, dass die Eltern da über Monate hinweg ihre Kinder nicht wirklich zu Gesicht bekommen. Also gerade während der Pandemie war es natürlich ganz, ganz schlimm. Aber auch zu normalen Zeiten ist es tatsächlich so, dass diese Mini-Frühchen da so ein bisschen abgeschirmt werden. Das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass da nicht so viele Keime und alles ins Krankenhaus getragen werden. Und deswegen sind die wirklich sehr abgeschirmt. Mhm. Und die Eltern sitzen natürlich zu Hause und fiebern auf diesen Tag X hin, an dem sie ihr Kind endlich mit nach Hause nehmen dürfen. Aber das kann natürlich eine Woche dauern. Es kann aber auch mal ein halbes Jahr oder Jahr dauern. Und da war es uns einfach ganz wichtig, so ein bisschen ja die Barriere zu zerbrechen, dass die Eltern trotz der Distanz irgendwie anwesend sind. Und ja, das ist ganz witzig zu sehen. Da sind jetzt die Tablets an den Bettchen angebracht. Und so können die Eltern tatsächlich, auch wenn sie nicht vor Ort sind, mit den Kids dann kommunizieren. Auch die Kids gucken ganz gespannt, schon manche, die natürlich können, also schon ein bisschen weiterentwickelte Kids schauen dann auch mal da gespannt rein, wo Mama und Papa denn sind. Und ja, das war auch so ein bisschen so ein Herzensprojekt von uns, aber die anderen Projekte sind jetzt nicht unbedingt Projekte, die wir jetzt persönlich irgendwie erlebt haben, aber wo wir einfach sagen, das ist ganz, ganz wichtig, auch das mit den Schulrenten, also das hier ja, bei uns in der Nachbarschaft Kids gibt, die eigentlich sonst keinen Schulranten einfach hätten zum Schulstart. Das ist immer wieder erstaunlich und ja, auch echt manchmal auch erschreckend, dass es sowas gibt. Wir haben auch viele Fahrräder, die wir den Kids zur Verfügung stellen. Oder es gibt Kinder, die haben Fahrräder, aber gar keinen Helm. Und da hört es dann auch auf. Das sind auch viele Flüchtlingskinder. Und ja, da gucken wir einfach, dass wir so ein breites Spektrum an Projekten haben und so alles so ein bisschen abdecken können.
Sehr, sehr eindrucksvoll, sehr interessant, auch gerade das Frühchenthema, toll, kann man sich auch sehr lebhaft positiv vorstellen, was das für ein Fortschritt ist, auch für die Menschen, die da betroffen sind.
Ja, definitiv. Könnt ihr ungefähr eine Zahl nennen, wie viele Projekte ihr jetzt in den letzten 6 Jahren so unterstützt habt?
Ich glaube, wir nähern uns der 100er Marke. Wahnsinn. Man muss natürlich auch so ein bisschen differenzieren. Es gibt manchmal ein Projekt, das ist eine Einzelleistung, wie zum Beispiel ein Lastenfahrrad für ein Kind mit Behinderung oder wir haben zum Beispiel mal in einer Schule einen Aufzug reingebaut, damit 2 Kids mit Rollstuhl auch in diese Schule gehen können. Das sind dann eher so Einzelfallprojekte. Und dann gibt es natürlich eben große Projekte, wie das mit den Schulrenten, wo dann direkt 50 Kindern geholfen wird. Oder wir haben auch eine Patenschaft für Mittagessen in Kindergärten. Ja, da sind hunderte Kinder, die mittlerweile davon profitieren. Also man kann das dann gar nicht so genau in einer Zahl definieren, aber so bald knacken wir auf jeden Fall die 100er-Marke, ja.
Wahnsinn, also ganz, ganz toll. Da könnt ihr auf jeden Fall sehr stolz drauf sein.
Danke.
Danke. Ja, lieber Matze. Du hast mal gesagt, deine privilegierte Situation sei nicht selbstverständlich und daher möchtest du Kindern, die halt in schwierigen Verhältnissen oder mit Beeinträchtigungen aufgewachsen sind, unterstützen. Wir haben es jetzt ja schon mehrfach angesprochen, ihr seid jetzt quasi im 6. Stiftungsjahr. Wie geht es dir da? Wie geht es dir damit nach 6 Stiftungsjahren?
Ja, super. Also ehrlicherweise auch jede Vorstellung oder Hoffnung irgendwie auch übertroffen, weil es so, ja, jedes Projekt irgendwie, wenn man die Kinder dann sieht, wenn man sie mit einer vermeintlichen Kleinigkeit, mit Strahlen ins Gesicht zaubern kann, wenn man wirklich auch mit vermeintlich Kleinigkeiten ihnen helfen kann und man bekommt so viel zurück von den Kindern, natürlich auch von den Eltern, vom ganzen Umfeld, weil das ja alle ein bisschen auch tangiert dann immer. Und auch außerhalb, also wir merken auch so im Freiburger Raum, wir werden sehr, sehr oft angesprochen auf die Stiftung. Also wie gesagt, jegliche Vorstellung irgendwie übertroffen. Und da wollen wir natürlich auch dranbleiben. Also wir wollen natürlich trotzdem uns da nicht irgendwie drauf ausruhen, sondern wie meine Frau gerade gesagt hat, wir nähern uns jetzt der 100er Marke und wir wollen da auf jeden Fall weiter versuchen zu wachsen, immer mehr Kindern zu helfen. Und das ist unser Ansporn weiterhin, weil wir so viel Glück und Liebe dadurch zurückbekommen. Das ist auf jeden Fall jede Arbeit sich da dafür lohnt.
Das heißt, die Erwartungen wurden deutlich übertroffen. Natürlich macht man sich aber sicherlich auch im Vorhinein Gedanken, wie das Arbeiten an sich sein wird. Hast du es dir so vorgestellt?
Ja gut, man muss natürlich sagen, wir hatten ein Jahr lang mit den Behörden zu tun, um die Stiftung überhaupt gründen zu können oder zu dürfen, je nachdem. Das war dann schon ein bisschen überraschend, weil man eigentlich was Gutes tun wollte. Und das ist halt wahrscheinlich so in Deutschland so, dass man da ein bisschen Bürokratie und Papierkram zu erledigen hat. Das war tatsächlich ein bisschen überraschend. Aber die Arbeit an sich ist natürlich schon so, dass meine Frau schon den Großteil natürlich übernimmt oder auch übernehmen kann, weil ich ja nebenher auch noch einen Beruf habe und da nicht allzu viel Zeit tagtäglich habe. Aber natürlich besprechen wir dann auch immer die Projekte, wenn es zeitlich passt, besuchen wir sie auch. Und die Arbeit an sich ist, wie ich vorher gesagt habe, natürlich, man weiß, was man zurückbekommt. Deswegen ist Arbeit vielleicht auch ein bisschen das falsche Wort, sondern man investiert einfach Zeit und weiß, dass das sehr, sehr gut ankommt.
Ich würde da gerne, weil das so das beschrieben hast, du hast ja auch noch ein bisschen was anderes zu tun. Klar, du hast einen Hauptberuf, du bist Fußballprofi und da ist natürlich dann auch immer die Frage, wie viel Zeit bleibt überhaupt noch für Engagement nebenbei, in Anführungsstrichen. Trotz alledem interessiert natürlich unsere Hörerinnen und Hörer vor allen Dingen auch, wie sehr wirst du denn auch in deiner Rolle als Fußballprofi auf deine Stiftung angesprochen? Oder andersrum, ist es so, dass es dann auch in der Generation von Geldern oder in der Umsetzung von Projekten da durchaus Synergien gibt, wo du jetzt nach 6 Jahren merkst, wow, das passt gut zusammen?
Ja, man wird schon das ein oder andere Mal angesprochen, sei es von Mitspielern sowieso, sei es aber auch von Gegenspielern, von gegnerischen verantwortlichen Trainern, keine Ahnung, vielleicht von, als ich dann noch bei der Nationalmannschaft war, beim DFT gab es ja auch Stiftungen und auch Dinge, ja, oder Verantwortliche, die sich dafür eingesetzt haben und die auch unterstützt haben. Also das hat sich schon über die letzten 6 Jahre schon sehr, sehr weit rumgesprochen, sage ich jetzt mal. Also das ist schon so, dass die Leute nicht nur in Freiburg, klar, vor allem in Freiburg, aber auch außerhalb wissen und auch mit der Stiftung, mit dem Namen auch ja was anfangen können, dass sie wissen, wohin die Spenden gehen, was wir machen. Da ist eigentlich die Resonanz eigentlich durchgehend positiv.
Ja. Ja, Carmen, jetzt wollen wir natürlich auch nochmal von dir hören. Du bist, ja, hab's angesprochen, gut befreundet, kennst die Stiftungsarbeit auch sehr gut. An der Stelle natürlich dann die Frage, ja, wie engagierst du dich in der Stiftung?
Ja, also es ist ja tatsächlich so, dass ich eigentlich nur Vermittlerin oder Verbinderin bin. Wenn die zwei irgendwie was brauchen oder ich irgendwie welche Kontakte herstellen kann oder was auch immer schön ist, wenn man verschiedene Organisationen zusammenführen kann, wie zum Beispiel auch die Bananenslanker-Legenden, für die ich aktiv bin, dass man da vielleicht dann irgendwelche Connections herstellen kann, ist immer schön, dass man dann irgendwie gemeinsam die Ziele verfolgen kann und die Verbindungen herstellen. Im Prinzip mache ich das, aber ansonsten in die tiefe Stiftungsarbeit bin ich jetzt eigentlich nicht so eingebunden. Wie gesagt, wenn die zwei was brauchen, dann stehe ich gern zur Verfügung, aber das ist eigentlich ja unter Freunden auch normal, also da können die jederzeit auf mich zukommen.
Das wissen Sie sicher sehr zu schätzen. Und man muss ja auch sagen, nur die Verbindung herstellen ist ja tatsächlich auch schon viel wert. Netzwerk, viele Kontakte was ja für jede Stiftung auch sehr, sehr wertvoll ist. Wir haben jetzt eben ja schon gehört, es gab schon in der Vergangenheit tolle Projekte, die ihr unterstützt habt. Karim, gibt es jetzt irgendein Projekt aus der jüngeren Vergangenheit, was dich ja besonders bewegt hat oder wo du sagst, das zaubert mir ein Lächeln auf die Lippen?
Ja, ich glaube, da kann man kein einziges Projekt so an sich rausnehmen. Das sind grundsätzlich die Emotionen, die Kinder einem vermitteln, wenn man was Gutes tut. Das ist schon wirklich sehr, sehr ergreifend und immer wieder Gänsehautmomente, wenn man was Gutes tun kann, egal in welcher Position, also mit jeglichen Möglichkeiten, die einem zur Verfügung stehen. Die Kinder, die danken einem wirklich jegliche Aufmerksamkeit und das tut unwahrscheinlich gut. Und wenn man dann merkt, wie man das Selbstwertgefühl auch von den Kindern dadurch auch aufbauen kann und wie gut es denen tut, dann hin oder sieht man auch an sich selber, dass es nicht nur für die Kinder gut ist, sondern dass es für einen selber auch wirklich so ein gutes Gefühl ist, irgendwie was tun zu können. Und das ist eigentlich so der Punkt, da kann man kein einziges oder kein so einzelnes Projekt irgendwie rausnehmen.
Mhm. Ja, das glaube ich, da geht man wahrscheinlich ganz beseelt nach Hause.
Ja, absolut. Also das ist wirklich so ein unfassbar schönes Gefühl, helfen zu können. Und ich würde da gerne an ganz viele Menschen appellieren, dass sie sich irgendeiner Organisation irgendwie zutun und Gutes tun, wenn es nur mit vermeintlichen Kleinigkeiten ist. Das ist wirklich, tut einem selber so wahnsinnig gut. Und wie vielen Menschen man da auch helfen kann. Wenn das jeder tun wird, dann wird es der Welt auf jeden Fall deutlich besser gehen.
Mhm. Ja, Karim, da sprichst du wie eine Botschafterin und ich möchte diesen Begriff bewusst mit hier in die Runde tragen, weil Christina, ihr auch ganz bewusst euch für Botschafterinnen, zu denen Karim jetzt nicht zählt, aber Personen, die auch einen gewissen, ich sag mal, öffentlichen Wirkungskreis haben, entschieden habt. Das heißt, ihr habt Botschafterinnen, beispielsweise Christian Günther und seine Frau oder auch der Comedian und Entertainer Kusu, der mit bürgerlichem Namen übrigens Lukas Steyer heißt, oder eben auch vielen bekannt Clara Bühl, die Nationalspielerin, die habt ihr zu Botschafterinnen und Botschaftern gemacht eurer Stiftung. Was ist der Sinn und Zweck dahinter?
Ja, die Botschafter, die vertreten unsere Stiftung genauso nach außen, wie es auch Matze und ich tun und auch unser Team, sollen natürlich auch so ein bisschen die Message unserer Stiftung nach außen vertreten. Die Botschafter fungieren tatsächlich auch teilweise in unseren Projekten. Sprich, wir haben zum Beispiel jeden Sommer ein Inklusionsfußballprojekt, ein Camp, bei dem ganz viele Kinder teilnehmen, die eine körperliche Behinderung haben oder die eine andere Einschränkung haben und deshalb vielleicht ja in keinem Verein normal aufgenommen werden oder dort Fußball spielen können. Und da veranstalten wir dann einmal jährlich ein Camp für diese Kinder. Mhm. Und da dürfen diese Kinder mal einfach ganz normal Kinder sein in einem Verein und Fußball spielen. Und ja, da fungieren unsere Botschafter auch, indem sie dann da hinkommen, mit den Kids trainieren. Klar, gerade wenn Christian Günther oder andere oder eben auch Matze da hinkommen als Fußballprofis, ist natürlich auch für die Kids dann ein richtiges Erlebnis. Mhm. Und so ist es ein bisschen, dass unsere Botschafter nicht nur mit einem Bild quasi bei uns auf der Homepage stehen, sondern tatsächlich auch unsere Message nach außen tragen und auch so die Energie der Stiftung so mitleben. Und die dürfen natürlich auch immer Input geben, neue Projekte vorschlagen. Und da sind sie einfach so zum großen Teil recht gut eingebunden.
Super, tolle Geschichte und macht die ganze Sache natürlich auch breiter und auch ein bisschen flexibler. Matthias, ich möchte gerne nochmal auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen. Ich durfte nun auch in der Vergangenheit immer mal mit Projekten, beispielsweise auch von der Uwe Seeler Stiftung oder der Franz Beckenbauer Stiftung, zusammenarbeiten und habe immer erlebt, wie das dann war, dass die Spender oder die Mäzene oder wer auch immer da sich engagiert hat, gesagt hat, naja, das mache ich aber nur, wenn dann zu damaliger Zeit Uwe Seeler auch mit auf dem Platz steht und wir dann auch nochmal ein Interview oder ein Foto machen. Das kennst du wahrscheinlich auch, ne?
Ja, kenne ich auch.
Also wie kriegst du das hin, ist eher die Frage, weil man kann ja nicht alle Projekte und immer und überall gleichzeitig dann auch vor Ort sein. Wir hatten das Thema ja schon, da gibt es ja einen anderen Schwerpunkt. Also wie ist da so die Herausforderung, dass man auf der einen Seite nicht Nein sagt, auf der anderen Seite aber auch nicht immer ständig irgendwie da on Tour ist und quasi nur für PR-Termine zur Verfügung steht?
Ja, das ist ein schmaler Grat, weil so zuallererst sollte es ja um die Kinder gehen, um die Unterstützung, um die Spende an sich. Mhm. Klar helfen wir oder helfe ich dann in dem Fall sehr, sehr gerne, wenn es dann gewünscht ist, mit einem Foto oder mit einem Autogrammstunde oder was auch immer dann dazu in dem Paket, sag ich jetzt mal, gewünscht ist. Aber in allererster Linie soll es eben logischerweise um die Kinder gehen. Und wenn dann halt ein Sponsor oder wie auch immer man ihn nennen mag, das ausschließlich von mir abhängig macht, dann gab es bei uns auch schon ein oder andere Mal ein Gespräch. Das ist eigentlich nicht der Sinn dahinter. Also der Sinn dahinter ist halt, ja, wie gesagt, den Kindern zu helfen, die auch wirklich Hilfe benötigen. Und wenn es zeitlich passt, mache ich das auch sehr, sehr gerne. Aber ja, wie ich vorher gesagt habe, es ist ein schmaler Grat, da allen gerecht zu werden. Und dann logischerweise auch nicht, also zeitlich nicht alles ausfüllen zu können. Das ist natürlich dann sehr, sehr schade, dass das dann manchmal nur daran, also in dem Fall an mir gekoppelt wird. Das ist manchmal ein schmaler Grat, aber klar, wenn es zeitlich passt, jederzeit gerne, aber ja, manchmal ist es dann schon so, dass es dann auch manchmal ein bisschen unangenehm werden kann, weil eben ja, wir auch natürlich die Spende benötigen und Hilfe benötigt wird und das dann nur mit einem Treffen oder mit einem Foto abhängig zu machen, ist dann eigentlich ja manchmal ein bisschen schwierig umsetzbar.
Ja, ich führe mal das Beispiel an, also Lukas Podolski beispielsweise, der ja auch in Köln seine Stiftung ansässig hat, der stellt dann halt immer wieder fest, dass die Menschen sozusagen die Umleitung über die Stiftung fahren, um irgendwie an ihn heranzukommen. Hast du das auch schon so erlebt?
Ja, also das meine ich eigentlich damit, dass es halt, dass wir schon versuchen, die Stiftung im Vordergrund zu haben, die Kinder, die Hilfe benötigen, im Vordergrund zu haben und dann schon auch abwägen, ja, macht es Sinn, ist es wirklich nur für mich, ist es nur wegen mir oder geht es wirklich um die Kinder? Ja, das ist manchmal nicht einfach, das ist manchmal auch so ein bisschen Balance-Thema. Okay, man will den Kindern helfen, man hat Zeit, dann macht man es sehr gerne. Wenn es dann nur um mich geht, dann ist es ja manchmal ein bisschen schwierig.
Was favorisierst du denn persönlich mehr? Eigene Projekte, die jetzt vielleicht auch in eurem Kopf entstehen sozusagen, auch im Gespräch mit deiner Frau, oder Themen, die an euch herangetragen werden?
Also sowohl als auch. Es muss einfach für uns als Stiftung Sinn ergeben, eigene Projekte zu gründen, wie eben dieses Fußballcamp mit Inklusionskindern, ist natürlich was Spezielles, aber genauso speziell kann es auch sein, bestehende Projekte zu unterstützen. Also da sind wir eigentlich relativ breit auch aufgestellt in den letzten 6 Jahren, dass wir da versuchen, klar, überall, wo es einigermaßen geht, zu helfen. Und darüber hinaus sind natürlich eigene Projekte auch immer wieder was ganz Besonderes.
Super. Ja, Stichwort eigene Projekte muss ich natürlich direkt nachfragen, wenn wir jetzt mal ein bisschen nach vorne schauen. Es gibt ja auch in diesem Jahr wieder ein Projekt, eine Gala. Da wollen wir doch mal neugierig nachfragen, wann findet die Gala statt und steht da schon alles für?
Ja, ich hake da mal, glaube ich, ein. Genau, die Gala findet im November statt. Am 20. November ist es kein Projekt quasi, sondern also die Projekte, die gelten ja den Kindern. Es ist eher quasi eine Veranstaltung, die wir einmal im Jahr, manchmal auch nur alle 2 Jahre, das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie gerade zeitlich auch alles reinpasst, veranstalten. Da laden wir dann unsere Großspender ein. Wir laden auch viele, ja, ich sag mal, prominente Persönlichkeiten ein, viele hier aus der Region. Und an dem Abend stellen wir einfach die Stiftung immer wieder vor. Wir stellen unsere neuen Projekte vor und sammeln natürlich auch fleißig weiter Spenden, die wir dann wieder zielgerichtet einsetzen können.
Das ist ja so ein ganz beliebter Zeitpunkt, also vor Weihnachten, November, Dezember, da machen ja eigentlich ganz viele dann ihre Spendengala oder ihre Aufrufe. Merkt ihr das auch, dass es für euch im Prinzip so High Noon im Jahr ist, um Spenden einzusammeln?
Ja, auf jeden Fall. Also so wie du es beschrieben hast, Sebastian, das ist tatsächlich so, die Leute werden ein bisschen spendenbereiter, wenn es auf Weihnachten hingeht. Im Sommer ist es meistens ein Tick ruhiger. Aber ich muss sagen, gerade so Oktober, November, Dezember, da sind die Leute dann doch schon dahinter, dass sie auch noch für sich da sind, ein bisschen was Gutes tun. Viele Firmen kommen und dann auf uns zu und sagen, ja, wir wollen vielleicht dieses Jahr keine Weihnachtsgeschenke machen, sondern wir tätigen lieber eine Spende. Und ja, das finden wir natürlich auch ganz schön, wenn dann ja, vielen, vielen Kindern geholfen wird und vielleicht kann man dann mal auf die Flasche Wein oder das Päckchen Pralinen verzichten und kann das Geld dann in einen guten Zweck investieren. Genau, aber ja, tendenziell sehen wir das schon auch so, dass dieses Winterhalbe Jahr immer ein bisschen stärker ist.
Ja, und ich habe mir sagen lassen, das ist ja auch nicht das Schlechteste, wenn dann der Oberbürgermeister Martin Horn auch nochmal auf die Spendengala hinweist und sich dafür engagiert. Ich glaube, das sind ja auch nochmal, Stichwort Botschafter, Menschen, die euch dann da auch in dieser Zeit eine gute Unterstützung bieten.
Ja, auf jeden Fall. Also sind wir ganz glücklich, dass wir da so viele tolle Menschen, eben auch Carmen, die uns wahnsinnig viel unterstützt und uns viele Connections bietet und ja auch viele tolle Leute einlädt zur Gala. Und da haben wir echt ein ganz tolles Netzwerk mittlerweile.
Gibt es denn jetzt für die bevorstehende Gala schon ein konkretes Spendenziel?
Nee, das machen wir tatsächlich nicht so. Also wir haben da jetzt nie ein konkretes Ziel vor Augen. Es gibt dann im Abend dann immer eine große Versteigerung. Da werden viele Sachen versteigert, die einfach ja so ein bisschen einzigartig sind. Sei es mal ein richtig tolles Trikot, da muss ich, glaube ich, Matze gleich einsteigen, was es dann alles gibt. Oder eine tolle Reise oder ja, ein Ausflug. Also Sachen, die man vielleicht so im Alltag auch nicht kaufen kann. Oder eine Stadionführung mit Matze und Christian Günther zum Beispiel. Also Sachen, die einfach im Alltag sonst nicht käuflich erwerben können.
Ja, cool. Und du hast es eben angesprochen, die Carmen wird auch dabei sein. Entsprechend ist die Vorfreude sicher schon groß. Carmen, wie ist es dann an so einem Abend? Bist du dann quasi von To-Dos befreit oder schaust du links und rechts schon auch immer nochmal, wo du unter die Arme greifen kannst?
Ja, also grundsätzlich ist die Gala immer so tipptopp organisiert. Da ist Chrissy und Matze mit allen drumherum, die da in der Orga tätig sind, wirklich super vorbereitet. Da passt eigentlich immer alles an dem Abend, muss man wirklich sagen. Und als Gast kann man sich da wirklich total wohlfühlen. Und das bietet natürlich dann auch die Plattform, dass man dann auch gerne etwas zurückgibt, wenn man sowas dann auch miterleben kann, wenn man dann auch sieht, was hier alles für oder welche Projekte sie vorgestellt haben. Und dann ist schon so, dass es wirklich so top organisiert ist, dass man dann gewisse Lose kauft und die Erlöse davon natürlich komplett in die Stiftung gehen und so weiter. Also da gibt es in dem Sinne eigentlich dann, für mich ist es dann auch so ein dabei sein dürfen und ja, im Sinne von Lose kaufen oder irgendwas noch tun, was Gutes tun und Gelder spenden. Aber ja, im Prinzip hatte ich bislang eigentlich noch keine so Aufgabe, die ich an dem Abend zu erledigen hatte.
Na, vielleicht fällt uns da jetzt gleich noch was ein.
Das ging ja runter wie Butter wahrscheinlich, das Kompliment an euch beide, Christina und Matze.
Ja, total.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, Carmen, das heißt, es steht ja nur noch ein To-Do auf der Liste, wahrscheinlich das Thema Outfit. Wir Frauen haben es da ja immer ein bisschen schwieriger als Männer. Die können ja quasi immer den gleichen Anzug anziehen. Gibt es da schon ein Outfit, was du gewählt hast?
Oh nein, ehrlich gesagt noch nicht. Schau, echt immer ein schwieriges Thema. Ja, ich glaube, da werde ich mich noch mal mit Chrissy in Verbindung setzen. Vielleicht gibt auch noch mal eine Shoppingtour. Ich weiß es nicht. Aber ja, es lässt sich sicherlich was finden. Also das ist im Prinzip nicht das Wichtigste an einem Abend. Klar, schaut man drauf, dass man halbwegs ordentlich aussieht. Aber grundsätzlich geht's ja dann um die Sache an sich und nicht um das einem selber, dass man sich selber da präsentiert oder so. Es geht ja um die Sache der Stiftung und ja, was dabei dann im Endeffekt rauskommt.
Ja, so haben wir dich schätzen gelernt, liebe Carmen, immer ganz bodenständig. Aber es ist ja trotzdem eine Gala und man darf mit Sicherheit schick aussehen. Und ich habe es ja so angedeutet, ich hätte da noch eine kleine Bitte und diese Bitte kommt aus dem gesamten Podcast-Team vom Einwurf. Wir haben im Rahmen der Veranstaltung Pino und Rock als Podcast ein Bild überreicht bekommen, und zwar von Harry, dem Zeichner. Den kennt ihr, glaube ich, auch alle, weil der auch schon bei euch zu Gast war. Und der hat ein Bild gezeichnet mit prominenten Persönlichkeiten wie Nils Petersen, Fritz Keller und weiteren Personen. Und hat uns gebeten, dass dieses Bild doch bitte zugunsten der Matthias-Ginter-Stiftung sozusagen den Besitzer wechseln möge. Und wir würden dir, liebe Carmen, dieses Bild geben. Vielleicht ist auch schon ein bisschen Spendengeld drauf, wenn du es bekommst. Und vielleicht kann das ja an den Spenden oder an den Galaabend dann sozusagen an einen neuen Spender oder Menschen übergehen, der sich für dieses Bild begeistern kann. Können wir das verabreden? Ist das für euch okay?
Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist es okay, ja. Dann habe ich zumindest mal eine sehr schöne Aufgabe.
Ja, Carmen, ich wollte gerade sagen, jetzt hast du sogar eine sehr große Aufgabe.
Ja, da wird der Hammer mitgenommen und dann geht die Auktion los.
Ja, das ist also schon ganz schön, das Bild. Ich habe es auch schon gesehen und wir werden es dir zu treuen Händen geben und freuen uns natürlich, wenn dann da auch entsprechend ein paar Euro zusammenkommen, dass wir das auch, und das möchten wir auch unseren Hörerinnen und Hörern nochmal sagen, an der Stelle was Gutes tun für die Stiftung. Wer da jetzt nicht zur Gala gehen kann, weil das ist ja keine öffentliche Veranstaltung, der kann jetzt schon vorher über die sozialen Netzwerke dieses Bild sehen und eben sich auch beteiligen. Das sei an der Stelle nochmal erwähnt. Ich möchte abschließend zur Gala nochmal sprechen. Gibt es da Ziele, das auch zu vergrößern? Also habt ihr auch schon überlegt, so eine Gala dann auch ein bisschen breiter noch aufzustellen, Matthias? Also, oder ist das eher eine Sache, die so in diesem kleinen, etwas persönlichen Rahmen bleiben sollte?
Nee, also wir haben tatsächlich in den letzten Jahren, sind wir eigentlich stetig gewachsen. Also die erste Gala war in einem sehr kleinen, schmuckeligen Räumchen. Und jetzt mittlerweile sind wir schon tatsächlich im Europaparkstadion umgezogen, seit der letzten Gala. Also es wird jetzt die zweite Gala im Europaparkstadion. Deswegen sind wir da schon am Wachsen. Ist allerdings auch nicht so einfach, in Freiburg was noch größeres zu finden. Also wir versuchen es weiter zu wachsen und werden uns da auf jeden Fall hoffentlich dann auch weiter oder mal schlau machen, wo wir denn ja noch mehr Gäste unterbringen können.
Über wie viel reden wir da im Moment so aktuell?
Aktuell sind es um die so 250
Gäste. Wow, ja, toll, klasse.
Wahnsinn. Ja, jetzt haben wir ja schon gut 30 Minuten über diese herausragende Stiftungsarbeit gesprochen. Also ich kann es, glaube ich, nur zusammenfassen für Sebastian und mich. Ganz, ganz toll, macht da auf jeden Fall weiter. Jetzt wollen wir natürlich auch noch mal so ein bisschen über aktuelle Themen sprechen. Matze, und wollen wir mit dir anfangen. Du hast ja vorhin erwähnt, du machst ja auch noch einen anderen Job nebenbei. Spielst ja noch manchmal Fußball. Und das ist ja tatsächlich auch aktuell sehr, sehr erfolgreich. Wie zufrieden bist du aktuell mit eurer Tabellensituation beim SC Freiburg?
Sehr, sehr zufrieden. Wir sind, glaube ich, ganz gut in die Saison gestartet, haben jetzt von den 7 Spielen 5 gewonnen. Und ja, bis auf das Spiel gegen St. Pauli sind wir eigentlich sehr zufrieden, stehen dementsprechend auch ganz gut da in der Tabelle und wollen da natürlich logischerweise dranbleiben. Ich glaube, der Übergang von einem Trainerwechsel in Freiburg, das finde ich allzu häufig vorkommt, ist auf jeden Fall schon mal sehr gut gelungen. Und wie gesagt, dann da dran zu bleiben, wird jetzt die große Herausforderung sein. Aber ehrlicherweise habe ich da ein ganz gutes Gefühl, dass wir das ganz gut hinbekommen.
Du sprichst das an, da muss ich nochmal nachhören, weil das ja wirklich auch phänomenal ist. Und viele Fußballfans, die uns jetzt hier zuhören, stellen sich natürlich auch diese Frage, wie viel Julian Schuster steckt denn bereits in dieser Mannschaft? Also wie viel konnte da schon transferiert werden? Das Erbe ist ja relativ groß.
Ja, absolut. Ist jetzt auch nicht so, dass er alles verändert hätte. Klar, jeder Trainer hat so seine eigene Philosophie und genauso ist es auch bei ihm. Natürlich hat er auch neue Dinge dazugebracht. Aber er hat ja auch jahrelang unter Christian Streich selber gespielt und weiß dementsprechend auch, was er ja mit übernehmen konnte und hat es auch gemacht. Und deswegen ist jetzt nicht alles neu für uns, sondern nur ein paar Details und natürlich ein paar Dinge, die, glaube ich, jeder Trainer so ein bisschen mitbringt, was Eigenes mitbringt. Und das hat er gemacht. Und das in dem Mix zusammen mit dem alten, schon vorhandenen, was die letzten Jahre eigentlich schon ganz gut geklappt hat, hat bisher auf jeden Fall sehr gut geklappt.
Wie war jetzt für dich persönlich der Trainerwechsel? Also ich meine, wer Christian Streich kennt, gut, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber ich glaube, den muss man einfach nur lieben. Und war da dann am Ende der Saison vielleicht auch bei dir, ein Tränchen zu sehen?
Ja, also logischerweise, ich glaube, Christian Streich hat einen sehr, sehr großen Anteil an meiner Karriere insgesamt, weil wir schon in der Jugend zusammen gearbeitet haben. Er hat mich dann als Jugendspieler zu den Profis hochgezogen. Ich durfte dort meine ersten Schritte unter ihm machen im Profibereich. Und er hatte auch genauso einen großen Anteil auch bei der Rückkehr vor zweieinhalb Jahren. Also natürlich war das dann auf der einen Seite extrem schade, zumal ich ja auch noch verletzt war dann in seiner Endzeit letzten Sommer. Mhm. Deswegen war es sehr, sehr schade, da nicht auf dem Platz zu stehen und dass er dann eben aufgehört hat. Aber ich glaube, für ihn, aus meiner Sicht, für ihn war es der absolut richtige Zeitpunkt. Der hat so viel geschaffen, so viel erreicht, Freiburg auf ein komplett neues Level gehoben, was vor 10, 12 Jahren, als er angefangen hat, glaube ich, nicht so wirklich vorstellbar war. Es hat ein neues Stadion gefühlt ermöglicht, natürlich nicht er allein, aber er hat natürlich einen riesengroßen Anteil daran. Ja. Also er hat, wie gesagt, den Verein, die Mannschaft, alles drumherum, wahnsinnig viel gegeben und dem Verein wahnsinnig geholfen. Und ich glaube, dass es nur logisch ist, dass man dann nach so vielen Jahren vielleicht noch mal eine Pause braucht, vielleicht auch einfach mal Dinge machen will, für die man keine Zeit gehabt hat davor. Vielleicht auch ein bisschen Energie verloren gegangen ist. Das ist, wie gesagt, ganz normal. Und da hat er auf jeden Fall, glaube ich, den richtigen Zeitpunkt erwischt.
Ja, absolut nachvollziehbar. Aber waren es Rückschläge jetzt? Also du hast ja gerade den guten Saisonstart angesprochen. Also rechnest du damit, dass es jetzt da auch nochmal, Saison ist ja lang, auch mal in die andere Richtung geht?
Ja, also das, wenn es nicht so wäre, würde es mich eher überraschen. Also es ist ganz normal, dass es auch mal vielleicht ein, zwei Niederlagen hintereinander geben kann. Natürlich sind wir als Verein und als Mannschaft sehr, sehr ambitioniert und haben da auch einen gewissen Anspruch mittlerweile an uns selbst, dass wir da versuchen, natürlich das Maximale jeweils aus der Saison rauszuholen. Das bringt alles nichts. Jetzt spielen wir zum Beispiel übermorgen in Leipzig, also am Samstag, und da kann es schon wieder ganz anders aussehen. Also in der Bundesliga wahnsinnig viele Mannschaften eng beieinander. Wir haben die letzten Jahre so enge Spiele immer wieder für uns entscheiden können. Und das wird auch diese Saison, glaube ich, wieder sehr, sehr wichtig sein, dass wir, wenn es da mal einen Rückschlag gibt, die auf jeden Fall kommen werden, dass wir dann schnellstmöglich wieder da sind und versuchen, wie gesagt, als Mannschaft, als Verein, als Team so ambitioniert wie möglich zu sein.
Ja, wir wollen das jetzt auch nicht zu sehr ausrollen. Das hat ja auch einen anderen Schwerpunkt hier, unser Podcast. Aber eine Frage muss ich natürlich trotzdem loswerden, auch mit ein bisschen Augenzwinkern. Warum erreicht nun die deutsche Fußballnationalmannschaft gerade jetzt ohne Matthias Ginter erstmals das Nations League Viertelfinale?
Ja, ganz einfach, weil es davor kein Viertelfinale gab.
Okay.
Wir waren schon das eine oder andere, ich war auf jeden Fall schon mal Zweiter in der Gruppe, aber damals hat sich nur der Erste qualifiziert.
Ja, ja.
Ja.
Also
das ist die ganz einfache.
Die Frage geht natürlich auch noch in eine andere Richtung. Also am Ende spielen sie ja im Moment, glaube ich, einen guten Ball. Das verfolgst du natürlich auch. Und ich glaube, man kann sehr zufrieden sein, ne? Oder auch so aus deiner Perspektive?
Ja, also seit diesem Jahr, also Anfang des Jahres auf jeden Fall. Letztes Jahr war noch ein bisschen schwierig, glaube ich. Aber seit März ist es eigentlich echt wirklich auch gut anzusehen. Mhm. Und ja, also klar, Viertelfinale bei der Heim-Europameisterschaft ist natürlich auch ganz gut, würde ich sagen. Und aber auch die Art und Weise, wie gespielt wird mittlerweile, ist auf jeden Fall ja, sehr, sehr gut und es macht auf jeden Fall wieder Spaß zu bekommen.
Ja, ja. Ja, jetzt wollen wir am Ende natürlich noch ein bisschen auch den Blick weiter über den Tellerrand schieben und kamen, ich habe es vorhin in der Vorstellung angesprochen, Wolfsburg gegen Bayern als Co-Kommentatorin zu begleiten in der Frauenfußball-Bundesliga. Ich glaube, es gibt Schlimmeres. Wie gefällt dir deine neue Rolle?
Ja, es gibt definitiv Schlimmeres und ja, es hat wahnsinnig Spaß gemacht und ja, das immer wieder beim kompletten Thema halt Fußball, das ist einfach. Ja, Fußball ist eigentlich so viel mehr wie nur der Ball. Also das zeigt ja die Stiftung und alles, was darüber hinausgeht. Aber klar, für mich jetzt in dem Bereich wieder dabei sein zu dürfen, über Fußball reden zu können, die Spiele begleiten zu dürfen, das macht mir uns ja unfassbar viel Freude. Und wenn man dann wieder im Stadion ist, dann an der Seitenlinie steht, bei den Interviews dabei ist oder ja über die Spiele analysiert, das ist schon so, dass ich mich dann schon noch beherrschen muss, dass ich nicht auf den Platz renne, weil die Plätze wirklich mittlerweile so gut aussehen, dass man da richtig Bock drauf hat, ja.
Das kann ich nachvollziehen, aber da müssen wir die Hörerinnen und Hörer auch aufklären. Mittlerweile stehst du ja auch ab und zu zumindest mal wieder auf dem Platz. Ich habe Leuten gehört, du bist bei deinem alten Jugendclub, das ist wohlgemerkt eine Männermannschaft, nochmal wieder eingestiegen und kickst regelmäßig mit denen. Stimmt das?
Ja, also das ist mein Heimatverein FC Bötzingen. Da ist übrigens auch ein Kumpel von Matze Trainer. mittlerweile in der zweiten Mannschaft aber.
Ja.
Aber ja, ich trainiere da hin und wieder mal mit und mal schauen, ob es dann noch dazu kommt, dass ich dann mal für den Verein nochmal auflaufe, wäre auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Aber teilweise ist dann natürlich auch so, dass ich gerade die Wochenenden dann auch mit der Frauenbundesliga auch gerne unterwegs bin und ja, die Zeit da reinfließt. Aber wenn es möglich ist, dann werde ich auch diese Woche wieder ins Training gehen, weil es wirklich Spaß macht mit den Jungs. Wobei es auch mittlerweile, muss ich eingestehen, die sind halt halb so alt wie ich. Da muss man dann schon schauen, dass man da wirklich alles rausholt. Aber ja,
beziehungsweise richtig steht. Ich habe mir sagen lassen, wenn man ein bisschen älter ist, läuft man ein bisschen weniger und hat eher das Auge. Das wird bei dir doch auch so sein, oder?
Ja, vom Stürmer zum Innenverteidiger, gell?
Genau.
Oh, Matze, ja.
Ja, das kenne ich. Mit dem Alter muss man mehr mit dem Auge machen.
Ja, wunderbar. Das sind schöne Geschichten. Christina, wir möchten natürlich jetzt zum Schluss auch noch so zwei, drei Dinge aufklären, weil das habe ich vorhin so nebenbei, will ich fast sagen, erwähnt, aber ich würde es gerne nochmal beleuchten. Du gibst Ballettunterricht und das für Kinder. Was hat das damit auf sich?
Ja, genau. Ich habe früher sehr viel Ballett getanzt, also selbst getanzt, war auf der staatlichen Hochschule für Musik und darstellende Künste in Mannheim. Mhm. Und habe dort tatsächlich Ballett auch studiert. Und genau, dann habe ich noch eine Tanzpädagogik-Ausbildung darauf gemacht. Konnte irgendwann nicht mehr so viel selbst tanzen, leider aufgrund einer Verletzung. Aber seitdem unterrichte ich eben ganz viel. Ja, von den Allerjüngsten, die sind dann gerade mal so 4, 5. Und dann geht's aber hoch bis ins Jugendliche und Erwachsenenalter. Genau, und macht riesig Spaß und ich habe da ganz viel Freude dabei, ja.
Super, also ich meine, das ist ja nun wirklich, ich will gar nicht von Fulltime-Job sprechen, sondern das ist ja mehr als das. Also das Stiftungsthema haben wir jetzt beleuchtet, da steckt so viel Energie und Arbeit drin. Dann Ballettunterricht geben. Und ich meine, ihr habt auch noch selber zwei Buben und die sind ja, ja, noch nicht aus dem Haus. Im Gegenteil, die sind noch sehr, sehr jung. Und ja, wie kriegst du das alles unter einen Hut?
Ja, an manchen Tagen ist es dann noch schwer. Ich muss aber sagen, seitdem wir wieder hier in Freiburg wohnen, haben wir natürlich auch Unterstützung durch unsere Familien. Sowohl Matze und auch meine Familie kommen ja aus Freiburg und leben auch zum Glück noch hier. Von dem her haben wir da zumindest mal am einen oder anderen Tag in der Woche Unterstützung. Und ja, wie du sagst, der Kleine, unser Milan, der ist jetzt heute genau ein halbes Jahr alt. Also wirklich noch sehr, sehr mini. Und das braucht dann doch schon immer viel Kraft und Durchhaltevermögen an langen Tagen. Ja, aber es macht ja wahnsinnig viel Spaß, sowohl die Stiftungsarbeit als auch ja, Ballettlehrerin zu sein und natürlich auch Mama und braucht alles Zeit und auch Energie und Kraft. Aber ja, da bin ich doch ganz froh, dass ich so tolle Sachen auch in meinem Leben gefunden habe, die mir allesamt auch ja, sehr viel zurückgeben.
Klasse, also ganz toll. Auch das Bild, das ihr uns hier gemalt habt in den letzten 45 Minuten, großartig. Letzte Frage, auch so in die Runde. Vielleicht fangt ihr an, Christina, Matthias, wenn ihr mal jetzt so abschaltet, auch als Familie, ist natürlich dann auch mal eine andere Konstellation abzuschalten. Was ist so da euer Favorit? Also ist es irgendwie einfach mal über den Teich fliegen oder im Süden von Europa und an den Strand legen? Was ist so das, was euch dann auch Energie bringt und wo ihr euch richtig entspannen könnt?
Ja, ich fange mal an. Ja, bei mir sind
ja, komm, du mal an.
Soll ich anfangen?
Bei mir sind, wie ihr möchtet, klar.
genau, wir wohnen ja hier auch am Rande des Schwarzwalds. Und ja, von dem her finde ich es immer super, wenn wir mal ausflügeln. Gerade mit den Kids. Ich freue mich schon auf den Winter. Ich fahre total gern Ski und die Kids fahren dann Schlitten. Und ja, Matze bringt Skifahren noch bei.
und, ich fahre auch Schlitten. Für mich
immer, ja. Für mich immer dann eine schöne Auszeit, wenn wir so einen Tag hier im Schwarzwald verbringen.
Cool. Matthias, schließt du dich an oder gibt es da noch was Spezielles von deiner Seite?
Ja, einfach generell Zeit mit der Familie, glaube ich, hilft, um abzuschalten, um ja einfach Momente, Erinnerungen zu schaffen. Das ist schon ja, immer wieder schön. Wie gesagt, ja, so Schlitten, Skifahren, aber auch dann mal im Sommer in Urlaub zusammen zu gehen, am Strand zu spielen. Ja, das ist sind dann so Momente, die es dann auch mal, ja, wo man auch Kraft und Energie wieder aufbauen kann.
Super. Carmen, ich glaube, du hast mir schon gezeigt, wie schön es im Schwarzwald sein kann. Gibt es noch einen Tipp, einen Geheimtipp, den du dazu beisteuern kannst?
Oh, ein Geheimtipp. Doch, das wird schwierig. Ich glaube, du hast schon vieles hier gesehen und ja, grundsätzlich ja alles sehenswert.
Ich kann eine Weintour mit der Carmen sehr empfehlen.
Sehr schön.
Oh, ja, das stimmt. Das klingt gut.
Da werden wir drauf zurückkommen und darüber hinaus kann ich auch nur sagen, wenn jemand einen Babysitter braucht, vielleicht macht Carmen das ja auch. Ne? Vielleicht gut befreundet, könnte ich mir vorstellen. Das ist ja auch ein schönes Geschenk. Das macht sie auch ab und zu tatsächlich schon.
Also Carmen muss wirklich aufpassen. Der Sebastian, also du hast ja nur zig To-Dos auf der Liste hier nach dem Podcast.
Deswegen machen wir jetzt auch Schluss.
Aufgaben, gell?
ja, ich merke das schon.
Es sollte nicht so rüberkommen, aber wie gesagt, deswegen machen wir jetzt auch Schluss. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken. Christina, Matthias, es war super. Carmen, ganz toll, dass ihr drei hier heute zusammengekommen seid und uns mit auf diese Reise genommen habt und auch die Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall.
Ja, ich kann mich nur anschließen. Vielen, vielen Dank euch, dass ihr die Zeit euch genommen habt bei den vielen Aufgaben und ja, macht weiter so. Es ist ganz, ganz toll, dass ihr so viele Kinder und Jugendliche da unterstützt.
Super.
Ja, vielen Dank auch euch zwei für das tolle Gespräch und natürlich auch Matze und Carmen, dass es so toll geklappt hat mit einem Termin und wir ja mal so offen sprechen konnten.
Ja, sehr gut. Vielen Dank.
Prima. Liebe Grüße.
Danke auch von mir. Tschüss.
Danke euch. Ciao. Tschüss.